Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Index, das aktuelle Stadtmagazin auf Radio X. Heute mit der Sendung Gegenstandpunkt Radio und wir wollen uns aus so aktuellem wie unschönem Anlass natürlich mit dem jüngsten Krieg im Nahen Osten beschäftigen, mit der Bekämpfung Israels, der Hamas und den politischen Absichten, Zwecken, die da herrschen, mit den politischen Folgen, soweit man sie jetzt nicht gerade prophetisch, aber eben sachlich nüchtern mal beurteilen kann. Und darum wird es hier in den nächsten 2 Stunden heute gehen.
Gut, also fangen wir an. Ein regelrechter Krieg ist jetzt ausgebrochen, wie man so sagt, ausgebrochen. Im Libanon, mir ist dazu eingefallen, könnt ihr euch noch entsinnen an dieses Motto der westdeutschen Friedensbewegung der 80er Jahre. Die haben ihr Wunschdenken bekanntlich so ausgedrückt: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Wenn ich mir die Stellungnahmen zu diesem aktuellen Krieg im Nahen Osten so auf der Zunge zergehen lasse, dann bin ich versucht, dieses damalige Friedensbewegungsmotto für heutzutage ungefähr so abzuwandeln. Stell dir vor, es ist Krieg und jeder sagt, na und? Wird schon in Ordnung gehen? Wird schon sein gutes Recht haben? Das jedenfalls ist der Tenor der regierungsamtlichen und der öffentlichen Stellungnahmen zu diesem Thema hierzulande. Kaum, dass man bei uns mal eine Stellungnahme wie die folgende findet, Zitat: Israel trägt die Hauptverantwortung für die Entwicklung der letzten Wochen. Es war einerseits falsch, als palästinensische Terroristen einen israelischen Soldaten entführten, aber andererseits war viel schlimmer, dass Israel darauf eine umfassende Militäroperation in Gaza eingeleitet hat. Als libanesische Hisbollah-Guerillas 2 israelische Soldaten gefangen nahmen, war das eine Untat. Aber Israels Einmarsch im Libanon war auf der anderen Seite eine wesentlich ernstere Maßnahme. Israel ist ganz einfach zu weit gegangen. Zitat Ende. Das Zitat stammt aus der schwedischen Zeitung Dagens Nyheter und ist in der Presseschau der Frankfurter Rundschau vom 15.07. zitiert. Es scheint schon eines gewissen Abstands wie des neutralen Schwedens zu bedürfen, um zu einem solchen Befund zu kommen. Der ist mir in der Hinsicht so halbwegs sympathisch, weil da lässt ja immerhin mal einer von der journalistischen schreibenden Zunft seine Bauchschmerzen über die von diesem Krieg angerichteten üblen Wirkungen durchblicken. Und er konstatiert eine Tatsache, nämlich die Tatsache, wer da wen mit einem überlegenen Ausmaß an Gewalt traktiert. Und der schwedische Journalist lässt durchblicken, dass bei ihm der Urheber dieser Gewalt nicht gleich auf Verständnis pochen darf. So viel Urteilsvermögen gegenüber den Veranstaltern dieses Krieges, das nicht gleich von Parteinahme für eine der Kriegsparteien getrübt ist, das findet sich bei uns nicht so leicht. Dazu sagen wir später noch mehr. Fürs erste Mal möchte ich festhalten, nüchtern betrachtet, ohne ein parteiisches Vorurteil, ist der erste Befund aus diesen Vorfällen, die jetzt 14 Tage, 3 Wochen lang im Libanon stattfinden, der folgende. Ja, schon im Gazastreifen und mehr noch jetzt im Libanon, da ist Krieg. Und weil der Krieg ja nicht einfach vom Himmel fällt, muss man fortsetzen? Dort im Nahen Osten ist Krieg das Mittel der Wahl zur Durchsetzung der politischen Absichten seiner Urheber. Krieg, die schiere Destruktionskraft, das organisierte Kaputtmachen. Da geht's drum. Und das einschlägig passende Mittel, nämlich eine effektive Armee, das muss man für den Fall, dass man zu dem Mittel Krieg greift, ja nicht eigens erfinden, sondern das hat man für den Fall, dass die Politik zum Mittel Krieg greifen möchte, ja immer schon vorrätig. Eine Destruktionsmaschinerie, deren einziger Zweck im Zerstören, im Kaputtmachen besteht, die wird absichtsvoll immer schon vorgehalten, die wird aufgestellt und nach politischen Maßgaben zum Einsatz gebracht. Also, organisierte Gewalt zur Brechung eines anderen, eines fremden politischen Willens, das macht jetzt die Tagesordnung der Gewaltenkonkurrenz im Nahen Osten aus. Zur Brechung des politischen Willens eines anderen Souveräns. Dessen Souveränität zählt nichts, soll ja gerade als das Hindernis der eigenen politischen Absichten aus der Welt geschafft werden. Ja, bitte sehr. Man erlebt es tagtäglich in den vermeldeten Taten, die da stattfinden, wie auch in den Kommentaren zu diesen Taten. Hier muss man sagen, tja, die Souveränität des Libanons, die ist in den Augen Israels einfach nichts wert. Tja, und das sagen wir den Leutchen da im Libanon, von denen wir so vor ein, zwei Jahren, kann man sich ja vielleicht noch zurückerinnern, denen wir damals noch die frohe Botschaft vermittelt haben, sie hätten sich endgültig aus der syrischen Fremdherrschaft befreit und wären zu beglückwünschen dafür. Jetzt erfährt man, Israel fängt einen Bodenkrieg an und überlegt sich, 30 Kilometer des Südlibanon wieder einmal zu besetzen, bis hin zu dem Fluss Litani. Also die Souveränität des Libanon ist in den Augen Israels ein Hindernis und wird durch überlegene Militärgewalt hinfällig gemacht. Und zwar ohne jede Bremse durch Moral oder Völkerrecht. Auch das gebe ich wieder, was dort stattfindet. Auch das kann man ja jeden Tag in der Berichterstattung verfolgen. Dann gibt es welche, die beantragen, könnte man nicht wenigstens Frauen und Kinder verschonen? Dazu Israel, njet. Oder es gibt welche, die sagen, laut Kriegsvölkerrecht muss man die Infrastruktur schonen. Dazu Israel, njet. Die Infrastruktur gehört sich weggehauen, weil die Infrastruktur ist ja zugleich die Infrastruktur der Hisbollah. Also gehört die Infrastruktur ganz absichtlich weggehauen. Und da macht Israel ja auch kein Geheimnis daraus, ganz absichtlich weggehauen und nicht etwa verbrämt als ein sogenannter Kollateralschaden. Tja, und diese kriegerische Gewalt zur Ausschaltung des entgegenstehenden Willens eines anderen Souveräns, die ist das Mittel der Wahl, so lange, wie sie nötig ist. Das sagen die Chefs von Israel ja auch insoweit ehrlich, jeden Tag. Genauso lange wie nötig wird Krieg gemacht. Und dann erfahren wir von dem israelischen Botschafter in Berlin jeden Tag den stereotypen Satz: Die Stunde der Diplomatie ist noch nicht gekommen. Die Stunde der Diplomatie ist offensichtlich genau dann gekommen, wenn der Krieg seine zerstörerische Wirkung entfaltet hat und wenn damit die politischen Absichten seiner Urheber erfüllt worden sind. Also ich komme zu dem Befund ganz nüchtern, ohne Schaum vorm Mund, aber der Befund ist so arschklar. Kriegerische Gewalt als die Elementarform des Staatenverkehrs, die ist auch in unseren modernen, zivilen, aufgeklärten Zeiten alles andere als ausgestorben. Sondern kriegerische Gewalt ist vielmehr die Grundlage und mit ihrer ganzen Destruktivität sozusagen die Produktivkraft einer ganzen modernen Weltordnung. Was man ja auch nicht nur an dem israelischen Vorgehen mitkriegt, sondern daran, wie die zuständigen Weltmächte und Weltaufseher sich dazu stellen. Wie sie sich dazu stellen, erklären sie auf ihre Weise arschklar: Gewalt ist die Grundlage des modernen Staatenverkehrs. Das ist überhaupt seine erste Schönheit. Und für mich ist das Grund genug, diesen modernen Staatenverkehr nicht leiden zu mögen.
Jetzt dieses Urteil mal zugrunde gelegt und ernst genommen, dass eben scheinbar Krieg zu den ganz grundsätzlichen, elementaren Mitteln der staatlichen Außenpolitik gehört, das ist ja hierzulande so unbeliebt und, was heißt, man kann ja beinahe schon nicht mehr sagen unbeliebt, so schon überhaupt nicht mehr irgendwie in den Köpfen noch drin, wie die naheliegende Fortsetzung, dass man doch eigentlich, wenn die Politik sich dieses Mittels bedient, dafür Armeen aufbaut, seine Streitkräfte ausrüstet, ständig modernisiert, seine Soldaten überall absetzen will, hochmoderne, technisierte Waffen braucht. All das, wenn man das Urteil mal zugrunde liegt, dann, wenn man sich das einfach mal anguckt, dann kann man schon auch den Schluss ziehen, meine ich, dann müssen diese Staaten im Prinzip auch welche sein, deren Zwecke scheinbar so beschaffen sind, dass die geballte Zerstörungskraft einer Armee und die Gewalt reintragen in Staaten, die man als Feinde des eigenen Interesses ausgemacht hat, dass es dafür offenbar genau die passenden Mittel sind. Das müssen also, bevor ich da jetzt noch groß drauf eingehe, aber das müssen schon ziemlich furchtbare Zwecke sein, wenn die militärische Zerstörung von Land und Leuten die passenden Mittel sind. Das müssen furchtbare Zwecke sein und man muss sich, das war ja auch in Heinz' Argument, dass die Armee immer schon auf Vorrat gehalten wird für diese Zwecke. Und es muss einfach aus diesem Frieden, aus den friedlichen Zwecken dieser Nationen rauskommen. Aber wie gesagt, das ist hierzulande ganz üblicherweise überhaupt keinen Schluss, den mal irgendjemand ziehen würde, um sich dann zu überlegen, okay, da muss ich, der Sache muss ich mal auf den Grund gehen. Die Fortsetzung, die es hier gibt, mit denen man jetzt alltäglich belämmert wird, ob in den Medien, ob in Statements von Politikern oder auch von aufgeregten Mitbürgern, das sind immer Statements, Urteile und Begründungen, die gehen überhaupt nicht auf Gegnerschaft zu so einer brutalen Scheiße, sondern die zielen immer auf Rechtfertigung. Rechtfertigung von Krieg, Rechtfertigung dessen, was die Veranstalter damit wollen. Es geht um Parteinahme. Parteinahme für eine der Kriegsparteien und die Rechtfertigung ihrer Taten und dafür und diesen Taten, diesem Krieg führen für seine Favoritenpartei, der stellt man die moralische Unbedenklichkeitserklärung aus. Das ist das Normale der Statements. Wie geht sowas? Wie sieht sowas aus? Einmal ganz banal geht es schon los mit dem Verweis auf, wer hat eigentlich angefangen? Wer hat da eigentlich wer hat jetzt wie bei einer Schulhofrauferei, wer hat angefangen eigentlich mit den Missetaten, ja? Da werden sich die Leute dann so schnell auch gar nicht einig und uns ist es offen gestanden auch scheißegal. Aber das ist schon mal ein sauwichtiger Gesichtspunkt, dass für die Vorstellung der Gerechtigkeit des Zuschlagens, des Kriegsführens, über dessen Zwecke man sich dann nicht mehr klar werden will, dass man einfach festhält, aber die anderen, die waren's. Hier zum Beispiel, ne, 2 entführte Soldaten. Die Hisbollah hat diese Soldaten entführt. Na klar. Das setzt dann gleich, in dieser Art und Weise, sich das zu beurteilen, gleich ins Recht. Na, da muss doch Israel auf seine Sicherheit achten. Da muss doch Israel etwas tun. Da muss Israel doch die Hisbollah bekämpfen. Und dabei fällt schon auf, es ist schon eigentümlich, das Leben dieser 2 Soldaten, das ja so wichtig ist und für das Israel sich in die Waagschale werfen muss, das ist offenbar locker und gut und gerne wert, dass man das Leben von libanesischen Zivilisten, von eigenen Soldaten, das Leben von den Zivilisten des eigenen Landes locker zu Hunderten und am Ende zu Tausenden mal kurz über den Haufen schmeißt. Da merkt man schon, man geht mit solcherlei Begründung, mit solcherlei Resonieren darüber, muss man sich schon ein ganz merkwürdiges, zynisches Gemüt zulegen. Aber daran wird was deutlich. Die Taten der jeweils anderen Seite, die, wo man sich selber im Zuge der Solidarisierung mit der eigenen Seite gegen ausspricht, jede Tat von denen, alles, was die in so einer staatlichen Auseinandersetzung, in so einem Hin und Her der Gewalt unternehmen, wird zu einer 1A-Rechtfertigung für jeden einzelnen Akt der Gewalt, den die eigene favorisierte Seite jetzt so vom Stapel lässt. Und die ganzen Aktionen, die die Gegenseite dann halt immer unternimmt, so wie sie ihren Beitrag zum Gemetzel da leistet, machen sich in der parteilichen Optik, summieren die sich, addieren die sich zu einfach einer einzigen Ansammlung von Belegen für die Bösartigkeit, für die Schlechtigkeit dieser Gegner, dieser Feinde, und die Bösartigkeit und Schlechtigkeit dieser Gegner und dieser Feinde ist von vornherein dann wunderbar einfach das negative Spiegelbild der eigenen Vortrefflichkeit und Gutigkeit. Rechtfertigt dann also auch, wenn der Gegner so schlecht ist, wenn das solche Schweine sind, rechtfertigt das also locker jedes Zuschlagen, das jetzt gegen die fällig wird. Muss man also schon sagen, die Schlechtigkeit der anderen, die man bei deren Kriegsaktionen immer raussieht, wo jede Kriegsaktion von denen halt ein Beleg für ist, das rechtfertigt, setzt moralisch ins Recht, das eigene Krieg führen. Jetzt fällt unser einem auf, wir sind da vielleicht dann manchmal auch schnell zufrieden, aber unser einem fällt auf, das kriegen offenbar immer alle beteiligten Kriegsparteien ganz locker hin, ihre Sache als rechtmäßig darzustellen in der Abartigkeit und Bösartigkeit des Feindes. Daraus würde ich folgern. Wenn das so ist, wenn das jede Seite für sich so locker beansprucht und für ihre Leute das immer so wunderbar klar ist, dann würde ich sagen, da könnte man sich ja auch mal irgendwie dann einen kurzen Moment lang von distanzieren und feststellen und Schluss ziehen. Ja, scheiße, noch eins. So geht's also zu. Dafür ist es gut. Moralische Rechtfertigung bringen mich ganz schnell dahin. Feindbilder auch, das Ausblenden von Feindbildern. Jede Gewaltaktion, jede Destruktion meiner Seite, meiner favorisierten Seite gegen die anderen gut zu heißen. Das kann eigentlich im Prinzip, müsste einem das diesen ganzen Kram madig machen.
Ja, deine Kritik dieses kriegsrechtfertigenden Denkens leuchtet mir voll ein. Bringt mich zu einer Ergänzung, die mir da gerade eingefallen ist. Ihr bemerkt, hoffe ich jedenfalls, dass man unseren Einwänden gegen diesen Krieg, die wir jetzt vorgetragen haben, nicht mit dem beliebten Totschläger kommen kann. Und wo bleibt eure Verurteilung der Terroristen? das ist ja üblicherweise mit verteilten Rollen jeweils, je nachdem, ob einem das Herz mehr für die Israelis oder mehr für die Palästinenser schlägt, ist das ja der übliche Konter. Ihr verschweigt die Schandtaten der eigenen Seite und die sind auch dann die Rechtfertigung für eigene. Von uns könnt ihr sowas nicht hören. Wir sind vielmehr der Auffassung, dass sich die mit gutem Gewissen begangenen Schandtaten beider Seiten akkumulieren sollten zu einer Ablehnung von Krieg und den politischen Urhebern mit ihren Absichten. So sollte sich das doch anhäufen. Nein, das moralische Denken ist genau andersrum gewickelt und schließt aus der Schlechtigkeit der Gewalt der anderen auf die Gutigkeit der eigenen Gewalt. Bei uns werdet ihr nicht landen, falls irgendjemandem so etwas auf der Zunge liegen sollte, mit dem Hinweis darauf, ihr habt jetzt Israel schlecht gemacht, wo bleibt eure Verurteilung der Hisbollah? Naja, wisst ihr, liebe Leute, uns sind Selbstmordanschläge oder das Katyusha-Basteln mitsamt der sie leitenden politischen Gesinnung und der politischen Gesinnung, die sich in diesen Taten ausdrückt, die sind uns äußerst unsympathisch. Wir weigern uns bloß, uns der Fortsetzung anzubequemen, dass einem deswegen die noch viel effektiveren Gewaltmittel Israels und die sie leitende Politik sympathisch sein sollen. Bitte Leute, der Fortsetzung muss man sich verweigern, sonst hat man ewig und drei Tag nichts wie moralisches Aufrechnen und aus diesem moralischen Aufrechnen geht ein für alle Mal nie etwas anderes hervor als die Rechtfertigung für die ganz gerechte Gewalt der jeweils favorisierten Seite. Da hilft auch nichts, dass sich die waffenmäßige Effizienz, sagen wir mal, der Hisbollah und der israelischen Armee ungefähr so zueinander verhalten wie Amateure und Profis. Gerechte Gewalt ist auf beiden Seiten der Ausgangspunkt des Denkens und dem sollte man logischerweise und vernünftigerweise und bekümmlicherweise dann doch mehr die Auffassung entgegensetzen, Gewalt ist gleich Scheiße und nicht fremde Gewalt rechtfertigt meine eigene.
Wir waren gerade dabei, uns um die öffentliche Besprechung dieses Kriegs und seiner politischen Absichten, seiner Programmatik zu befassen und waren darauf gekommen, dass hierzulande sich im Prinzip alles immer in zweierlei Parteilichkeit auflöst, nämlich entweder ist man für die Sache Israels, weiß aus allen Taten der Hisbollah, aus ihrem Charakter, wahrscheinlich noch daraus, wie sie ihren Turban tragen, zu begründen, warum die israelische Gewalt eine 1A und gerechte Sache ist. Umgekehrt, all die, die mit der Hisbollah halten, wissen aus der Kriegsführung Israels, aus älteren vergangenen Untaten, aus recht jungen immer zu begründen, nein, diese Gewalt gegen Israel ist gut. Der Schluss, dass vielleicht Gewalt einfach ziemlich scheiße ist, dass Gewalt eben an sich eher darauf verweisen sollte, dass man sich mit den Zwecken, die Leute, die Gewalt einsetzen haben, auseinandersetzen sollte, um die zu kritisieren, das kommt einfach nicht vor. Nein, was vorkommt, ist immer die Ehrenrettung des Kriegs, indem man eben mit dem Signum der gerechten Gewalt ausstattet. Da ist eins der Hauptbeispiele dieser Tage, wie man sozusagen dem Krieg seine Unbedenklichkeitserklärung ausstellt, kommt hier immer im Gewand einer Kritik daher. einer Kritik an Israel und an dem, wie sie gerade diesen Krieg führen. Und es heißt, und es ist die einzig anerkannte Kritik, die es im Moment gibt, unverhältnismäßig. Die israelische Gewalt, die sie jetzt im Libanon entfesseln, die ist unverhältnismäßig, wenn man doch bedenkt, dass der Ausgangspunkt, das angefangen haben, wo wir uns gerade mit beschäftigt haben, doch zwei entführte Soldaten sind. Jetzt fällt schon auf, wer mit so einem Argument kommt, der ist hart gesotten. Denn wer sich ernsthaft hinstellt und sagt, das ist nicht okay, Israel schießt mit Kanonen auf Spatzen, Israel entfesselt seine gesamte Armee wegen dieses Terroranschlags und darüber resoniert, wer dann darüber resoniert, ob das das richtige Mittel ist, der bringt von da aus nie mehr einen Einwand gegens Schießen überhaupt hin. Dagegen das überhaupt, das Mittel der Wahl, das ist die organisierte Destruktionskraft, die man hat, zu entfesseln und den Gegner in Schutt und Asche zu bomben, zu erschießen und was weiß ich nicht noch alles. Dagegen kriegt man keinen Einwand mehr hin, von der Warte dessen aus, der sagt, naja, natürlich, weil, ne, natürlich muss doch Gewalt sein, aber muss es so viel sein? Muss es wirklich gerade das Land in Schutt und Asche sein, wenn es doch ja eigentlich was, nur um die zwei Soldaten geht? Und wenn es um 10 ginge, wäre es dann recht? Dieser Einwand ist also von einer ganz eigenen, ganz fiesen Beschaffenheit. An dem mir auch noch auffällt, wer dann die Kritik unverhältnismäßige Gewalt ausübt, der hat schon eine enorm gute Meinung von einer staatlichen Gewalt und ihren Kriegsmitteln ansonsten. Der muss man sich schon sehr vertrauensvoll zugewendet haben, wenn man dann sagt, naja, bitteschön, unverhältnismäßig seine Kriegsführung jetzt zu mobilisieren. Das ist nicht gut. Eigentlich traue ich diesem Staat zu und stehe so zu ihm, dass er seine Gewalt doch ansonsten nur besonnen und für das Gute einsetzt. So ist Gewalt in Kriegsform, so ist der Dauerzustand der staatlichen Gewalt beide eigentlich erklärt zu einer Sache, die doch verhältnismäßig angewandt, besonnen, eine wunderbare Anerkennung besitzen, der man sich gegen die man einfach nichts vorbringen kann. Jetzt landen dann also die Leute, die unverhältnismäßige Kriege anmahnen, ob sie es wollen oder nicht, sie mahnen einfach dabei den Staat, eine Regierung, die zu diesem Mittel greift, zu Verantwortlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Landen dabei, so einem Staat dann anzuempfehlen, er soll seine Überlegenheit nicht durch exzessiven Gebrauch der Mittel, die ihn da überlegen machen, in Misskredit bringen. So stellen sich die Leute zu Israel, so steht Israel da eben als, ja, man könnte fast sagen, als der Goliath, der, wie soll man sagen? Ne, das spare ich mir nochmal auf. Die biblischen Bilder bringen es gerade nicht. Also Israel als die überlegene Macht, die ihre Mittel verhältnismäßig einsetzen soll. Das ist das eine Anerkannte hier in der öffentlichen Besprechung. Das ist die eine Sorte Parteilichkeit für Gewaltaffären dieser Welt. In diesem Fall eine sehr merkwürdige, sich als Kritik gebende Parteilichkeit für ein Kriegführen Israels. Jetzt steht es einerseits als sehr unanfechtbar da, als überlegen. Auf der anderen Seite kriegen wir hier immer mit in der Besprechung, dieselben Mahner, die vor einem Übermaß an israelischer Gewalt ständig warnen, die stellen gleichzeitig ungerührt, und der Widerspruch kratzt sie überhaupt nicht, Israel immer als das in seiner Existenz und Sicherheit und in seinem Bestand gefährdete Opfer von Hamas, von Hisbollah, von der palästinensischen Seite überhaupt, die ihre Staatsgründung gegen Israel durchsetzen will, dar. Stellen dar, Israel ist von denen ganz und gar bedroht, droht Opfer zu werden von deren Gewalt und hat darum eigentlich was? Na, ein Recht auf Selbstverteidigung. Und jetzt weiß man auch immer irgendwie gar nicht, ja, was denn jetzt? Sind sie denn jetzt die überlegene Macht? So sieht's doch schwer aus. Dann ist irgendwie sehr merkwürdig, dass man auf der anderen Seite jetzt Israel da stehen hat, als eine in seinem Bestand bedrohte Nation, die zu jedem, also die unbedingt zur Selbstverteidigung, zur Verteidigung ihres Bestands berechtigt ist und die deswegen halt auch aufgefordert ist und ihre Mittel einsetzen muss, um der Gefahren Herr zu werden. Denn wer sich selbst verteidigt, der hat ja tatsächlich, ne, der hat nicht angefangen. Der ist kein Aggressor, der ist doch überfallen worden, der hat doch am Ende alle gerechte Gewalt auf der Welt auf seiner Seite, alles Recht, alle Rechtfertigung, um seinen Gegner in die Flucht zu schlagen, kaputt zu hauen, letztlich völlig zu erledigen. Dabei fällt dann schon auf, wenn man sich diese Sachen so anschaut, die Rechtfertigung des Anfangs, die Gründe, die in Verteidigung, aber dann bitteschön maßvoll, all diese Sorten der Besprechungsweisen. Da kommt immer raus, diese ganzen moralischen Betrachtungsweisen, das ganze Rechten um völkerrechtlich irgendwie in Ordnung gehende Kriegsaktionen oder auch vielleicht nicht so in Ordnung gehende Kriegsaktionen, die sind halt einfach davon geprägt, sich in einer Welt, wo Gewalten konkurrieren, sich immer schon auszukennen und zurechtzufinden und eine ziemlich willkürliche Parteilichkeit an den Tag zu legen, wessen Gewalt eigentlich jetzt die ist, die das Prädikat gerecht verdient und welche darüber dann geadelt ist. Für gerechte Gewalt sind diese ganzen Leute, die so in dieser Form urteilen, scheinbar alle, niemanden ist, also das war ja unser Ausgangspunkt jetzt für des heutigen Arguments, niemandem leuchtet offensichtlich ein, dass wenn alle ständig immer bei Rechtfertigungen der Gewalt, bei gerechtem Krieg landen, bei Selbstverteidigung, die sein muss und koste sie noch so viel Blut, dass es offenbar doch dann dass es nicht an der Moral, an Völkerrechtsidealen, an den hohen Werten der Gerechtigkeit liegen kann, was Staaten da aufeinander prallen lässt. Die Auskünfte, die man bekommt, sind die über die politische Vorlieben dessen, der da urteilt. Das kann halt jemand sein, der meint, nein, die arabischen Nationen sind lange genug unterdrückt worden vom Westen. Das kann jemand sein, der sagt, nein, Israel ist ja sozusagen mit der ganzen Geschichte des Antisemitismus durch tausende von Jahren jetzt wirklich die Heimstatt der Juden und muss sich auf jeden Fall gegen alles verteidigen, egal wie blutig und wie brutal. Scheißegal. Es kommt immer nie ein Befund raus darüber, was ist die Sache da, worum geht es wem, welche politischen Gründe hat das eigentlich, welche Interessen werden da verteidigt. Nein, es kommt immer raus, wer meint eigentlich, welche Seite ist moralisch im Recht, welche Kriegsaktionen sind dann geadelt und wir meinen, das ist eine Sorte Urteilsvermögen, die muss man unbedingt mal kritisieren. Dagegen muss man sich mal mit den wirklichen Gründen der Sache befassen, damit man irgendwie Bescheid weiß darüber, warum jetzt eigentlich welcher Bärtige oder Rasierte den anderen da unten umschießt.
Also, wir befassen uns heute in der Sendung Index, genauer gesagt in der Abteilung Gegenstandpunkte, politische Bildung einmal anders, mit dem aktuellen Krieg im Nahen Osten. Und da hatte der Frank zuletzt angekündigt, dass wir uns jetzt mit den tatsächlichen politischen Gründen der jetzigen Lage befassen wollen. Nachdem er sich zuvor kritisch befasst hat mit den Kriegsrechtfertigungen moralischer Natur, von denen die Stellungnahmen auch zu diesem Krieg notorisch durchseucht sind. Deswegen gerade nochmal die Zusammenfassung dieser Kritik von meiner Seite. Moral und Recht begründen nicht die Politik, der beteiligten Mächte. Sie sind vielmehr, Sie sind vielmehr deren Berufungstitel, die also überhaupt nicht eine Befassung mit der jeweiligen politischen Sache ersetzen. Übrigens, die Bemerkung kann ich mir auch nicht verkneifen. Es sollte auch gar nicht so sein, dass Moral die Richtschnur politischen Handelns ist. Ich habe den Eindruck, dann wird es mindestens so furchtbar, wie es momentan sowieso schon ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben so manche von euch sich gestern Abend, wie ich auch, die Sendung Christiansen angetan, die sich ebenfalls mit unserem Thema von heute befasst hat. Da waren etliche sehr deutliche Stellen, die das unterstreichen und illustrieren, was ich eben behauptet habe. Da ist zum Beispiel der ehemalige israelische Justizminister eingeladen gewesen und der hat sich die ganze Zeit so als gewissermaßen richtig selbstbewusst arroganter Verfechter israelischer Machtentfaltung gegeben. Dann ist er mit dem Argument Übermaß israelischer Gewalt, nicht mal Frauen und Kinder werden geschont und so Zeug, ist er ein bisschen angemacht worden, zum Beispiel von der roten Heidi Wiczorek Zeul. Dann sagt besagter Ex-Justizminister von Israel, dass er heutzutage auch noch Direktor des Holocaust-Museums ist. Und das ist, ja, damit wollte er gesagt haben, Schnauze, Baby. Wenn einer Direktor des Holocaust-Museums ist, dann ist das ein dermaßen unwidersprechlicher Güteausweis für das, was er äußert. Da kann einfach kein Schwein was dagegen vorbringen. Und wenn dann der Direktor des Holocaust-Museums äußert, naja, wegen Auschwitz ist heutzutage jedwede Sorte israelischer Gewaltausübung hoch und heilig gerechtfertigt, dann will er damit also nichts weniger gesagt haben, als wegen Auschwitz verbittet er sich jedwede Kritik an der israelischen Politik und Kriegführung. Das fand ich ziemlich abschreckende Beispiele dafür, dass man das Moralisieren in Krieg und Frieden Fragen, Kriegs- und Friedensfragen bitteschön bleiben lassen soll. Da kommt man sachlich gesehen nur auf Irrwege und wird am Ende ein unausstehlicher Rechtfertiger von Kriegsgewalt. Gut, also, jetzt will ich mal probieren, die israelische, zunächst mal die israelische Politik durchzugehen, was die alles beabsichtigt. Im nächsten Teil kommen dann selbstverständlich noch die Hintermänner, die Unterstützer der israelischen Politik, vor allen Dingen die USA, zu ihrem Recht. Also, Israel arbeitet sich zurzeit zu einem Endstadium seines Projekts namens Gründung eines jüdischen Staats im gelobten Land hin. Das Endstadium, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, das Endstadium bezieht sich darauf, dass im Herbst Israel die endgültige Annexion der Hälfte des Westjordanlands vollziehen will. Ein Endstadium dieses Projekts wird also angesteuert, eines Projekts, das seit nunmehr 60 Jahren den gewalttätigen Beweis antritt, dass dieses Projekt Israel, Judenstaat, Heimstatt für jüdische Menschen, dass dieses Projekt offenbar nur zu haben ist, wenn Israel nicht etwa als noch ein Staat in der Landkarte des Nahen Ostens existiert, sondern wenn Israel existiert als die unangefochtene regionale Vormacht. Und unangefochten heißt in erster und letzter Instanz immer militärisch übermächtig. Naja, das braucht einen nicht übermäßig zu wundern, dass das so ist und dass das die selbstbewusst verfolgte israelische Staatsräson ausmacht. Immerhin in einer Welt, die von Staaten vollgepflastert ist, ist seinerzeit mal mit der Gründung des Staates Israel, tja, sind Leute, die dort zufällig ansässig waren, zu Staatenlosen, zu Flüchtlingen gemacht worden. Das haben die sich nicht ohne weiteres gefallen lassen wollen. Dann haben auch sie gewisse Hintermänner in den damaligen arabischen Staaten gefunden, die entsprechende Gewaltmittel zur Verfügung gestellt haben. Naja, und so ist die Geschichte der Gründung des Staates Israel immerzu eine Geschichte nicht bloß von Kriegen gewesen, sondern von Kriegen, die Israel erfolgreich durchgestanden hat. Entsinnt euch wieder gestern dieser Christiansen-Sendung, da sagen die Israel-Befürworter immer, Israel hat, ich weiß nicht, 5 bis 7 Kriege hinter sich gebracht. Und sie wollen damit gesagt haben, Israel ist die ganze Zeit bedroht, wie wenn der Goliath Israel in dem Falle der armselige David wäre. Israel ist die ganze Zeit bedroht und die Schlussfolgerung daraus ist, Israel muss alle anderen mit überlegener Gewalt bedrohen können. Das ist seine Existenzbedingung. Tja, das macht schon ein bisschen die Besonderheit dieses Staatsgründungsprojekts aus und seines ganz besonderen intimen Verhältnisses zur kriegerischen Gewalt. Regionalvormacht, kriegerisch überlegen, kein Risiko in Sachen kriegerischer Unterlegenheit jemals eingehen, das gehört zu den Essentials des Staates Israel. So, dieses Projekt ist über 5 bis 7 Kriege oder wie viel sie jetzt gewesen sein mögen, so erfolgreich vorangebracht worden, dass es jetzt für den Herbst angekündigt hat, ein Endstadium, so etwas wie eine endgültige Grenzziehung sich vorzunehmen. Und die besteht in nichts weniger als dass das längst schon mit israelischen Siedlern besetzte halbe Gebiet des Westjordanlands mit allen Pauken und Trompeten und hochoffiziell ins israelische Staatsgebiet eingemeindet wird, also annektiert wird. Naja, parallel zu diesem Projekt eines Vervollkommnens, eines Fertigmachens der Staatsgründung im gelobten Land, parallel dazu, will Israel das politische Gebilde, das es für die Palästinenser vorsieht, im Rest des Westjordanlands und im Gazastreifen. Also parallel zu seiner Annexion will Israel das politische Gebilde der Palästinenser zu einem Ohnmächtigen, seinem israelischen Gegner und dessen Diktaten in jeder Hinsicht ausgelieferten, ja sozusagen Homeland herrichten. Die politischen Experten haben eine ganze Weile darüber diskutiert, welche Bezeichnung dieses palästinensische Staatsgebilde dann verdienen würde, welcher Vergleichspunkt sich da anbietet. Und da sind manche von diesen Experten, wie ich meine, ganz zu Recht auf den Vergleichspunkt verfallen. Am ehesten ist der Status, den Israel für die Palästinensergebiete vorsieht, vergleichbar mit dem Homeland-Status, den vor 2 bis 3 Jahrzehnten die südafrikanische Apartheidsregierung dort unten einrichten wollte. So, dagegen regt sich Widerstand. Eher ohnmächtiger Natur, aber eben immer noch fühlbar. Selbstmordattentate und so Zeug. Widerstand von Seiten der Betroffenen, der Palästinenser oder von Einwohnern des Libanon. Die Leute dort, die sind eben die Leidtragenden der Landnahme Israels. Sie sind, weil diese Landnahme ein Kriegsprojekt ist. Nie ihres Lebens sicher. Und wenn sie ihr Leben behalten, dann werden sie wiederum dank israelischer Taten ihres Lebens ganz bestimmt nicht froh. Was man normalerweise sich angewöhnt hat mit dem Argument, die Leute haben keine Perspektive zu kennzeichnen. Tja, in dieser Konstellation, da kommt es mir so vor, dass die Entführungsfälle israelischer Soldaten, erst im Gaza und dann durch die Hisbollah, für Israel sich wie eine Gelegenheit ausnehmen, mit dem organisierten, militanten Widerstand der Gegenseite, so weit wie es bloß geht, gewaltsam aufzuräumen. Mal der Hinweis, ne? Sie sagen ja, Sie müssten diesen Krieg da führen, um Ihre entführten Soldaten zurückzukriegen. Naja, das ist von Haus aus natürlich unglaubwürdig, weil gerade wenn Sie bei diesem Ihrem Krieg erfolgreich wären, dann wäre das so ungefähr der sicherste Weg, wie am Ende diese entführten Soldaten ums Leben kommen. Gerade dann, wenn Israel gewinnt. Jedenfalls wird diese Sprachregelung durchaus übernommen. Es wird also die israelische Position gebilligt, dass diese Entführung eine Gelegenheit ist, ganz jenseits von diesen mittlerweile 3 israelischen Soldaten da, ganz jenseits davon, aufzuräumen mit den Restbeständen von militanter Gegenwehr, die auf Seiten des arabischen und islamischen Lagers sich überhaupt noch bemerkbar macht. Eine Gelegenheit auch, zum Beispiel die Palästinenser dafür zu bestrafen, dass sie es doch glatt gewagt haben, eine Hamas-Regierung zu wählen. Das ist ja auch nochmal eine Schönheit dieser Affäre da. Gestern in dieser Christiansen-Sendung hat der Vertreter der Palästinenser ja versucht, das zum Argument zu machen, ist damit nach meinem Eindruck nicht gut gelandet. Er hat halt die Retourkutsche versucht zu sagen, ja, wenn man im Westen schon allenthalben für Demokratisierung ist, dann ist es doch für dieses edle Programm Demokratisierung geradezu kontraproduktiv, wenn man dann den Wählerwillen in den Palästinensergebieten nicht gelten lässt und bloß weil die Hamas gewählt worden ist, von Seiten der israelischen und westlichen Aufseher dagegen vorgeht. Naja, von seiner Beschaffenheit her ist diese Retourkutsche, dieses Argument, diese Berufung auf einen anerkannten moralischen Titel, politmoralischen Titel, garantiert nicht schlechter oder nicht weniger wert als die Berufung auf den Holocaust oder auf Auschwitz. Trotzdem ist der Palästinenservertreter mit dem Hinweis auf Demokratisierung soll doch sein, Und wie geht ihr dann mit dem Resultat einer demokratischen Wahl in den Palästinensergebieten um? Mit dem Hinweis ist er aufgelaufen. Den hat weiter gar niemand aufgegriffen oder ernst genommen. Tja, wenn man ihn ernst nimmt, dann würde ich sagen, die Auflösung davon, die geht ungefähr so. An dem Umstand, dass die Hamas die Wahlen bei den Palästinensern gewonnen hat, dann aber vom Westen nach allen Regeln der Kunst und mit allen Mitteln des finanziellen und politischen Drucks bekämpft wird. Naja, da würde ich als allererstes entnehmen, dann ist wohl die wichtigste und die hauptsächliche Bestimmung von dem, was man bei uns Demokratisierung anderer Landstriche nämlich nennt, dann ist das Wichtigste daran offensichtlich das, Demokratisierung ist gleich, wir sorgen für eine uns dort genehme Regierung. Und wenn das Wahlverfahren unverschämterweise etwas anderes hervorbringt, eine uns nicht genehme Regierung, dann war es eben keine gescheite Demokratie, und die uns nicht genehme Regierung, die wir schon lange als Terroristen rubrifiziert haben, die verdient, ob gewählt oder nicht, nach wie vor die Bekämpfung durch unsere überlegenen Mittel. So, und bei der Hisbollah, da fasst Israel die jetzige Lage als eine Gelegenheit auf, den letzten nennenswerten militanten Anrainer, Nachbarn von Israel zu eliminieren.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die zweite Stunde von Index, dem aktuellen Stadtmagazin. Heute mit Gegenstandpunkte, politische Bildung einmal anders. Und das Thema ist der jüngste Krieg im Nahen Osten, der Kampf Israels gegen die Hisbollah. Und da waren wir gerade so weit fortgeschritten, dass wir gesagt haben, wenn man sich im Moment mal sachlich versucht, damit zu befassen, mit den tatsächlichen zugrunde liegenden Interessen und den Gründen für diese Kriegsaktionen und sich nicht von moralischer Parteilichkeit à la Israel reagiert aber über oder Israel hat alles Recht der Welt wegen der ewig um 3 Tage dauernden Verfolgung der Juden für seine Gewaltaktionen, wenn man sich davon nicht leiten lässt, dann kommt man zu Befunden, die im Moment klar machen, dass Israel diesen Krieg als einen weiteren Baustein zur Vollendung seines Staatsgründungsprojekts in den Libanon trägt, um die Hamas zu beseitigen, dass sie gleichzeitig auch die Palästinenser in Gaza und im Westjordanland nicht deswegen bekriegen, weil da unten halt ein Pulverfass ist oder weil irgendwie die Leute da nicht in der Lage sind, mehr zu reden statt zu schießen, weil sie vielleicht alle etwas temperamentvoll sind, sondern dass Israel im Zuge seiner Staatsgründung es für unvereinbar erklärt, dass die Leute, die es ausgegrenzt hat, die Leute, die es als nicht zugehörig zu seinem Staatswesen, nicht zugehörig zu seinem ursprünglichen Staatsvolk erklärt hat, dass die gleich nebenan einfach einen ebenso souveränen Staat aufbauen, der halt dann seine Interessen, seine Armeen, seine Regierung, seine Wirtschaft hat, sondern dass sie zuletzt deutlich darin in der Bestrafung sozusagen der Palästinenser dafür, dass sie hier die Hamas an die Regierung gewählt haben, sondern dass sie alles dafür tun, mit den Mitteln der Gewalt, der Erpressung, der Strangulierung, dieses palästinensische Gebilde in so etwas zu verwandeln wie irgendwie ein besseres, selbstverwandeltes Homeland. Die ganzen Anstrengungen, die Israel da unternimmt, lassen sich In gewisser Weise, weil es ja darum geht, das eigene Staatsgebilde fertig zu machen, daraus eine Macht zu machen, die allen anderen überlegen ist, auch so deuten, dass man das Leben in diesen Palästinensergebieten ganz und gar unhaltbar macht. Eben, dass man einen Grenzwall errichtet mit Sicherheits- und Todeszonen, dass man die Gelder kontrolliert, die da hineinfließen, dass man die stornieren kann, dass man Wirtschaftsblockaden verhängt, dass man die palästinensischen Leute, die jetzt halt in diesen Autonomiegebieten leben, nicht zu ihren Arbeitsplätzen nach Israel mehr reinlässt unter der Abteilung, die gefährden Israels Sicherheit. Das Ganze lässt mindestens auch die Option offen, die Lage in den selbstverwalteten Gebieten derartig unhaltbar zu machen, dass letzten Endes doch der politische Wille, wir wollen irgendwie sowas wie einen palästinensischen Staat, der uns übrigens auch alles andere als sympathisch ist, dass der sich so weit verflüchtigt, dass eben doch die Leute ihre Lebensbedingungen dafür ganz und gar untragbar halten und dann sich doch als Flüchtlingsmasse irgendwie mehr entscheiden, sie wollen in die arabischen Nachbargebiete und müssen von ihrem politischen Zweck da mal ablassen. Das ist also mindestens als eine alternative Lösung, liegt das noch auf dem Tisch. Und jetzt meine ich, kann man zumindest einen Schluss mal aus der ganzen Affäre schon mal ziehen. Es ist also mindestens so, dass wenn es um ein Recht auf Selbstverteidigung geht, man sachlich auch mal einen Schluss draus ziehen kann. Selbstverteidigung ist offenbar nichts, was irgendwie nach dem kindlichen Bild der Prügelei auf dem Schulhof, da kommt halt einer ran und will mir irgendwie was Böses und jetzt verteidige ich mich, zu verstehen ist. Die Verteidigung, um die es einem Staat geht, ist die offensive Geltendmachung seiner Interessen. Die Verteidigung Israel sieht eben vor, wir verteidigen den Anspruch, dass dieser Staat erst fertig ist, wenn er als regionale Vormacht militärisch allen anderen Staaten in dieser Gegend komplett überlegen ist und seine Macht und seine politische Programmatik tatsächlich das Leitende für alle sämtliche Staaten und Staatsbeziehungen in dieser Region ist. Das ist das, was ein Staat angegriffen sieht. Das ist das, was ein Staat verteidigt. Und das hat nichts damit zu tun, da kommt halt jemand Böses vorbei und macht mal irgendwas, was nicht passt. Das Zweite, was ich dann dazu in gewisser Weise als Fazit noch sagen will, ist das Folgende, nämlich dass von hier aus, wenn man sich diese Gründe und Zwecke tatsächlich einmal ohne jede moralische Begutachtung anguckt, man daraus also auch klar wird, das ganze Programm, einen Staat in die Welt zu setzen, sei es der israelische, sei es der palästinensische, das ist von Haus aus ein Gewaltprogramm, das erstmal komplett unvereinbar damit ist, dass man sich irgendwie unter der Leitung eines findigen Pädagogen erstmal vielleicht auch verständigen könnte, dass man sich darüber mal unterhalten könnte. Nein, damit man als Staatswesen in die Welt kommt, ein Staatswesen, das seine Leute zu seiner Machtbasis macht, das macht die Gegensätze unversöhnlich, die damit in die Welt kommen. Das muss durchgefochten werden, da gibt es auch kein anderes Mittel als Krieg und das, nicht etwa der besondere Spleen der Israelis oder der Palästinenser, das ist die Sache, die da jetzt mit so einer ungeheuren Brutalität ausgefochten wird.
Gut, bei der Bestimmung der israelischen Interessenslage muss ein Punkt noch unbedingt dazutreten, nämlich Israel legt sich durchaus bewusst an mit den in seiner Optik Hintermännern des palästinensischen respektive des Hisbollah-Terrors. Und das ist nicht von Pappe. Diese notorischen Mahnungen, sogar aus Berlin oder Washington, wo man der israelischen Sache durchaus gewogen ist, die notorischen Mahnungen, die da heißen, um Gottes Willen nicht die Stabilität der ganzen Region aufs Spiel setzen. ja nicht etwas lostreten, den Status quo gefährden. Diese Mahnungen sind ja ein durchaus drastischer Beleg dafür, dass Israel ganz bewusst das Risiko eingeht, nicht bloß die Hamas oder die Hisbollah endgültig klein zu kriegen, sondern darüber hinaus auch noch deren politische Unterstützer, die in Syrien und im Iran ansässig sein sollen, diese Unterstützer gleich mit haftbar zu machen und alles Mögliche dafür zu tun, um bei Gelegenheit der Hisbollah-Eliminierung auch gleich noch die Gelegenheit wahrzunehmen, die Schwächung und die Ausmischung dieser Mächte Syrien und Iran voranzutreiben. Die Begründungen dafür sind so simpel wie gängig. Es heißt zum Beispiel, man hätte in den Katyushas, die Hisbollah nach Nordisrael geschickt hat, syrische Munition gefunden. Tja, Menschenskinder nochmal. Es wird schon so sein, dass in einer Katyusha, die Hisbollah nach Nordisrael geschickt hat, ein Knallfrosch aus syrischer Produktion drin war. Bloß Menschenskinder, wen sollen das eigentlich überzeugen? Überzeugen kann das nur jemanden, der die Parteilichkeit für Israel längst drauf hat, weil ansonsten fällt einem doch auf, ja und wo kommt die Munition her? Und nicht bloß die Munition, die in den israelischen Kalibern drin steckt. Es ist ja nicht bloß die Munition, sondern auch die Gerätschaft selber, die diese Munition abschießt. Und selbst die Finanzierung von all den wunderbaren israelischen Gerätschaften verläuft über einen quasi in Washington verwalteten Haushaltsposten. Oder syrische Munition in der Katyusha. Und was ist zum Beispiel mit den U-Booten aus deutscher Produktion, die Israel überstellt worden sind, mit den netten Modifikationen, dass diese U-Boote dann auch befähigt werden, israelische Atomwaffen abzufeuern? Also der Witz ist, man muss die Parteilichkeit, in dem Falle pro Israel, bereits drauf haben, wenn einem die angeblich für sich selbst sprechenden Tatsachen bekannt gemacht werden, die für Israel und sein militärisches Engagement sprechen sollen. Also Israel geht ganz bewusst das Risiko ein, sich mit den Hintermännern von Hamas und Hisbollah anzulegen und will für den Fall, dass Israel zum Beispiel mit einer Macht wie dem Iran nicht so ohne weiteres fertig werden würde wie mit der Hisbollah. Für den Fall will Israel mit diesem seinem Vorgehen auch gleich noch seine eigenen Hintermänner dafür einspannen, dass die, wie Israel selber, die momentan hauptsächlich durch israelische Militärgewalt herbeigeführte Lage so auffassen, dies ist eine Gelegenheit, islamische Mächte, die als Sumpf des Terrorismus klassifiziert, also als Gegner ins Visier genommen sind, diese Mächte zu schwächen, aus dem Einfluss auszumischen, den sie in der Region haben. Damit wäre Israels Interessen nochmal ein gutes Stück gedient. Die wären nochmal ein gutes Stück vorwärts gebracht. Und in israelischer Lesart wäre damit ja auch den eigenen Interessen der, sagen wir mal, der USA gedient, die ja den Krieg gegen den Terrorismus als Tagesordnung der aktuellen Weltpolitik ausgerufen haben.
Gut. Wenn ich mir das so überlege, die Argumente, die Heinz jetzt vorgebracht hat, dann ist überhaupt, meine ich, kann man sich klar machen, dass das ganze Staatsgründungsprojekt, das wie dargestellt überhaupt nicht anders als ein kriegerischer Akt in die Welt kommen kann, überhaupt und gar nicht erst vom Fleck gekommen wäre, wenn es nicht schon etablierte imperialistische Mächte gegeben hätte, die sich einer solchen Staatsgründung annehmen, die sich als ein Sponsor, als ein Ausstatter eines solchen neuen Staats betätigen, weil sie sagen, ja, das liegt auch in meinem Interesse, dass sich eine neue Macht in irgendeiner Region durchsetzt und nach Lage der Dinge, und so geht ja auch, das hat ja nun mal, das hat Tradition, die Freundschaft von USA und Israel nach Lage der Dinge, nach dem Zweiten Weltkrieg, klar, wird das erstmal auch die damals schon existierende Weltmacht Nummer 1, die USA. Für ihre imperialistische Sache, und das war damals, man beginnt auszufechten einen Gegensatz zwischen zwei feindlichen Lagern, nämlich dem des sogenannten Freien Westens und dem der Sowjetunion. Für diesen Kampf hat die USA tatsächlich in der Aufrüstung Israels immer wieder 1a Gründe gefunden. Gründe, die heißen, Israel hochzurüsten, zu ermächtigen und militärisch auszustatten, eine regionale Vormacht da unten zu sein, macht den ganzen neuen nachkolonialistischen arabischen Nationen zumindest klar, dass das, was sie jetzt gelernt haben von ihren imperialistischen Lehrern, nämlich es kommt darauf an, ein Staat zu sein, als Staat mächtig zu sein, sein Volk einzuspannen, es sozusagen seine Armut zu benutzen, um Reichtum dafür aus ihm rauszuholen, um in der Konkurrenz der Nationen etwas herzumachen, dass so ein Weg auf keinen Fall einer sein kann, der darüber, dass man sich über Ideen wie einen arabischen Nationalismus oder so, sich seinerseits als Sponsor die Sowjetunion zu sehr ins Boot holt. Israel also war im Nahen Osten immer die Macht, die garantiert hat, und die USA haben mit ihrer Ausstattung dafür gesorgt, dass sie diese Garantiemacht sein kann, dass die Nationen, die dort unten jetzt ihre Karriere im Weltmarkt und in diesem ganzen Getriebe starten, keine sind, die aus der für sie eh schon vorgesehenen Rolle, die die westlichen Mächte für sie haben, ausbrechen können. Nun sind diese Zeiten vorbei, die Sowjetunion existiert nicht mehr, jeder weiß, diese Welt wird mehr von einem Unilateralismus beherrscht und die USA sind die einzig verbliebene Weltmacht. Damit hat sich das Muster aber der Koalition, der Brüderschaft zwischen Israel und der USA kein bisschen geändert. Jeder weiß ja, die weltpolitische Agenda dieser Tage wird bestimmt davon, dass Amerika nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gesagt hat, jetzt muss die Welt sicherer gemacht werden, Amerika ist noch verwundbar, es muss ein Krieg, ein Weltkrieg gegen den Terrorismus geführt werden und wir wissen, der Terrorismus, dieser politische Wille, Amerika anzugreifen, der sich dann als Gewalt-NGO ausdrückt, der hat aber einen Sumpf, der hat eine Heimstatt, und zwar liegt das im arabischen Krisenbogen, im Orient halt, nämlich in den arabischen Nationen, deren Staatsräson so gestrickt ist, dass sie überhaupt auch noch eine Feindschaft oder zumindest eine Verwahrungshaltung gegen die Weltordnungsperspektiven Amerikas sich immer leisten wollen und in Reserve halten. Solche Regimes, das Urteil der USA, sind welche, die einen privaten Willen, Amerika anzugreifen, durchaus mit Mitteln ausstatten, die auch ideologisch der Nährboden sind, wo die Terroristen ihre Infrastruktur haben. Dieser ganze arabische Nationenhaufen, der ist in dieser Optik als Problemfall zu sortieren. Das sind die Feinde, die auch Israel für sich und sein Programm, wir existieren entweder als Vormacht dieser ganzen Welt oder überhaupt nicht ordentlich, das sind dieselben Feinde, die Israel auf der Liste hat. Und so ist unter Betreiben Israels, sind ohnehin schon vor Jahren Hamas und die Hisbollah mit auf die Liste der terroristischen terroristischen Gruppen gekommen, wo klar ist, denen gebührt kein bisschen Unterstützung, sondern das sind Feinde, Feinde nämlich Amerikas, Feinde Israels jetzt, da sind sie sich einig, die unbedingt bekämpft, ausgetrocknet finanziell und militärisch vernichtet werden müssen. Auch im Gespür, oder auch das Gespür sozusagen, für die Staaten auf der Achse des Bösen, Syrien, Iran, wo schon klar war, die auch von Amerika schon längst das Schurkenstaatverdikt bekommen haben. Auch da hat sich Israel mit, als das sind die Mächte, die zum Beispiel noch Syrien, Iran, eine Hisbollah ausstatten, die überhaupt noch sich diesen Kampf ordentlich gegen Israel traut oder die ihn sich zumindest offen halten will. Dass diese Mächte doch genau die sind, an denen Israel auch Maß nimmt, das sind welche, deren Ansprüche, deren Vormachtswille, der muss unbedingt gebrochen werden. Und dieses in immer wieder in Kriegsaktionen, in außenpolitischen Verhandlungen durchgefochtene Moment der Identität von wir haben doch die gleichen Feinde, sorgt auch heute dafür, nachdem es keine Sowjetunion mehr gibt, dass es eine Identität des Interesses gibt, bis zu einem gewissen Punkt, aber die erstmal geht es mir nur darum, die Identität klarzustellen, die Differenzen gibt es auch, dass das die Feinde sind, die bekämpft gehören und dass das jetzt Israel weiterhin für Amerika zur absoluten unwidersprechlichen Garantie macht, auch seiner Interessen dort im Nahen Osten macht und ausstattet. Insofern ist dann auch bei dem jetzigen Krieg klar, kommt es schwer darauf an, wie in Washington, wie von Bush, von Condoleezza Rice und ihren ganzen Leuten, mit denen sie sich dann halt immer beraten, wie von denen aus diese Konfliktlage da beurteilt wird. Und da stellt sich raus, dass tatsächlich die US-Regierung in Gestalt von George Bush auf dem G8-Gipfel sich so dahinter stellt, dass sie sagt, ja, dieser israelische Krieg, der hat tatsächlich alles Recht dieser Welt verdient. Das ist ein Akt der Selbstverteidigung, den man anerkennen muss. Und dagegen hat es nach amerikanischem Verdikt auf dieser Welt weder von den arabischen Nationen, die ja auch damit gemeint sind, noch auch von den anderen ambitionierten Mächten, deren Wort auf diesem Globus doch auch etwas gelten soll, zum Beispiel Russland, China, aber auch die traditionellen Mächte des freien Westens, die Europäer. Davon hat es, von deren Seite hat es keinen Einwand zu geben und keine Behinderung dessen, dass gesagt wird, nein, diese Sorte Krieg, die Israel da jetzt führt, die ist auf der Welt anzuerkennen als das Recht Israels und nicht in irgendeiner Sorte zu behindern und meinen, das ist etwas, wo man sich gegen aussprechen müsste oder wo man sogar andere Parteien gegen aufstellen dürfte. Das heißt, damit, dass sich Bush und Rice so vor die Presse stellen, dass das die Adresse des G8-Gipfels in Petersburg ist, weiß man, wie die international verbindliche Rechtslage für diesen Libanon jetzt eigentlich aussieht. Und daran ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. Und zwar, jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass neulich noch unter Mithilfe der USA gab es auch da wieder ein Stückchen der fröhlichen Demokratisierung der Welt. Da wurde im Libanon eine Zedernrevolution, Revolutionen brauchen jetzt immer Farben und besondere Titel, eine Zedernrevolution veranstaltet, auch unter Mithilfe anderer westlicher Mächte. Und es wurde ein Demokratisierungsprozess eingeleitet, von dem klar war, was das da für ein Staatsleben gibt. Wie gut das als Lebensbedingung für die Leute taugt, darüber macht man sich nicht viel vor, so viel macht es schon nicht her. Aber dass man Syrien als bestimmende Macht aus diesem Libanon ein Stück weit wieder rauszwingt, also Syrien eines außenpolitischen Besitzstands raubt. Das war schon klar und dafür war diese Revolution und dafür war diese Sorte Demokratisierung doch die feinste Ware, die der Westen zu bieten hat, eindeutig gut genug. Und jetzt? Jetzt sind die, die gerade dann noch die Freiheit und den Freiheitswillen der Libanesen gefeiert und gewürdigt haben und selber von Seiten des Westens stark daran mitgearbeitet haben, dass man da Regime Change und alles hinbekommt, die stellen sich jetzt auf und erteilen Israel das Plazet im Libanon, die Hisbollah zu bekämpfen. Und zwar scheißegal, ob da irgendwo noch ein Stein auf dem anderen stehen bleiben wird, egal welche Opfer, welche Verluste es kostet, egal ob hinter der Libanon noch mal irgendwie überhaupt sowas wie ein Staat in den nächsten 10 Jahren sein können wird. Sie erteilen ihnen das Platz zu so einer Organisation und dann merkt man, was es eigentlich ist als Staat, aber die sind mir eigentlich noch scheißegal, aber die Menschen, die dann in diesen Staaten rumvegetieren müssen, was es eigentlich heißt, wenn man als Manövriermasse für diese imperialistischen Ordnungsmanöver eingespannt wird, wenn man sozusagen als Material von Weltordnungskonkurrenz gebraucht wird, dann ist man gestern irgendwie noch mit all den Risiken, die das schon hat, ein gefeiertes kleines Freiheitsvölkchen, und wenn im nächsten Moment aber ein größerer Ertrag daraus springt, dieses Land mit Krieg zu überziehen, um noch mehr klar zu machen, die Hintermänner dieser Sorte anti-israelischen Willens, nämlich Syrien, Iran, die kann man so noch viel besser treffen, dann ist keine Brutalität und keine Kriegsführung hart genug, als dass da jemand mal sagen würde, na jetzt wird mir aber schlecht. So eine feine Ware ist es, die der Westen da verhandelt.
Gut, da fällt mir gerade noch als Ergänzung ein. Jetzt wird ja von Seiten Israels und seiner Schutzmächte gerade wieder diese UNO-Resolution Nummer 1559 hochgehalten und hochgehandelt. Das passte sehr genau als Beispiel rein in das, was der Frank zuletzt am Wickel hatte. Diese UNO-Resolution 1559 von 2004, glaube ich, ist die. Die ist halt zustande gekommen, als man seinerzeit schon mal einen Etappensieg errungen hatte in Sachen Syrien raus aus Libanon, Syrien entmächtigen hinsichtlich seines Einflusses in der Region. Diese Resolution, die sagt, also die befasst sich mit dem Abzug Syriens aus dem Libanon, den Syrien zwar widerstrebend, aber hinterher quasi buchstabengetreu erfüllt hat. Auch ein kleiner Kontrast zwischen dem Friedenswillen von Syrien und dem Kriegswillen von Israel, würde ich unparteiischerweise mal konstatieren. Gut, also neben diesem Abzug Syriens aus dem Libanon hat 1559 auch noch die Passage drin, wo gesagt wird, und die Milizen sollen entwaffnet werden. Und das wird jetzt also angewendet auf die Hisbollah im Süden des Libanon. Die Hisbollah wird als waffentragender quasi Staat im Staate Libanon hingestellt. Kein Schwein kümmert sich groß drum, dass die Hisbollah sogar zwei Minister im libanesischen Kabinett stellt, von der gerade eben existierenden libanesischen Staatsräson, also keineswegs so sehr als Fremdkörper, auszuspeiender Fremdkörper angesehen wird. Hauptsache, dass von den Aufsichtsmächten die Sache so gesehen wird. Und deswegen kommt die UNO-Resolution 1559 den Israelis diesmal gerade sehr zu Pass. Man möchte fast sagen, ausnahmsweise, weil wenn die Sache nicht wieder so bitter ernst wäre, wären wir ja beim Stichwort Resolutionen der UNO geradezu veranlasst, laut aufzulachen. Weil so viel hat ja wohl im Lauf der letzten 30, 40 Jahre jeder mitbekommen. Wenn Israel überhaupt mal durch die UNO verurteilt worden ist. Das ist so häufig gar nicht vorgekommen, weil in den allermeisten Fällen hat die Hauptschutzmacht, die USA, schon durch ihr Veto dafür gesorgt, dass die Verurteilung gar nicht zustande gekommen ist. Aber die Male, wo sie doch zustande gekommen ist, da war die israelische Regierung diejenige, die ohne viel Fehlerlesens gesagt hat, was geht uns das an? Gewissermaßen leckt uns am Arsch mit eurer UNO-Resolution. Die ist das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Die kann man gleich zum Altpapier schmeißen. Und justament dieses Israel, das sich bisher immer gestützt auf die USA als ihren Hintermann. Dieses Israel, was sich über UNO-Resolutionen so kaltlächelnd hinweggesetzt hat, die kommen jetzt daher und sagen, die 1559, die muss jetzt aber unbedingt umgesetzt werden. Naja, bevor eine solche Resolution oder eine neue, die die alte bekräftigt, überhaupt zustande kommt, macht sich Israel schon mal sehr freihändig zum Exekutor und tut schon mal gewissermaßen stellvertretend für die Weltvölkerfamilie das Eliminieren der Hisbollah betreiben, verlässt sich dabei übrigens am allerliebsten auf sich selber und seine eigene Kraft, weil es dann mit niemandem irgendwelche Einschränkungen eingehen muss, zieht den Zeitpunkt ganz bewusst hinaus, wo, wie man so schön sagt, die Diplomatie überhaupt eine Chance bekommt. Und wenn dann doch, wie seit dem Wochenende erst von dem Verteidigungsminister Peretz und jetzt auch von dem Ministerpräsidenten Olmert vermeldet worden ist, wenn dann Israel doch sich dazu herbeilässt zu sagen, es soll zum Beispiel der Vorschlag einer UN-Friedensinitiative per UN-Friedenstruppe weiterverfolgt werden. Ja, dann gleich in einem sehr präzisen Sinne. Sie sagen nämlich dazu, unter einer Bedingung, diese Truppe, und am liebsten wäre Ihnen da gleich die NATO, dass die NATO diese Truppe stellt. Diese Truppe muss erstens robust sein und zweitens von der Völkerfamilie mit Pauken und Trompeten das Mandat verpasst bekommen haben, die Hisbollah und wenn es geht auch ihre Hintermänner mit diesen robusten Mitteln aus der Welt zu schaffen. Also dafür wäre Israel dann allenfalls noch zu gewinnen, dass, wenn es geht, ihre Hintermänner und wenn es geht, deren Kriegsbündnis NATO die Arbeit der Israelis dort erledigt. So geht Diplomatie.
Gut, jetzt heute zum Thema der jüngste Krieg im Nahen Osten, wo wir gerade dabei waren, ein bisschen versuchen, mal klar zu machen, welches Verhältnis dann eigentlich die imperialistischen Hauptmächte zu so einem Regionalkonflikt dort einnehmen, wo sich rausstellt, die sich da hauptsächlich drum kümmerten, andere Mächte ausstatteten und ermächtigten, dort Kriege zu führen, ginge so eine Schlachterei da gar nicht vor sich hin. Jetzt gibt's halt auch, das sind auch Stimmen, die man gegenwärtig hören kann. In der Öffentlichkeit hierzulande kann man in den Zeitungen und Kommentaren lesen, die Befürchtungen, dass sich dieses berühmte Pulverfass Nahost mit seinem jüngsten Gezündel da, dass sich das zu einem unberechenbaren Flächenbrand auswachsen könnte. Dass Israels kriegerisches Liquidieren und Ausschalten der Hisbollah eben deren Schutz und Hintermächte auf den Plan rufen könnte. Und das Ganze dann, das Bild ist immer so in sehr vorgestellt, Kriege brechen ja immer aus, es ist irgendwie mal so ein bisschen subjektlos, sich in ein kriegerisches Chaos ausbreiten könnte, wo das eigentlich niemand mehr die Kontrolle drüber ermöglichte. Das von diesen Mächten, das ist schon ein ganz feiner Witz im Prinzip, das von diesen Mächten die zwar auf der einen Seite dann sagen, jetzt hätten sie ein bisschen Angst um die Stabilität, das Verlogene daran aber offenbaren, weil sie sind es, die Israel im Moment zu diesem Krieg ermächtigen. Sie sind es, die sagen, diese Kriegsaktion, dieses Vernichten der Feinde Israels hat ein Recht, weil sie selber ja auch wollen, weil sie selber diesen Punkt in die Welt setzen wollen, dass die Mächte, die heißen Iran und Syrien, diese Machtentfaltung Israels, diese Zerstörung außenpolitischer Besitzstände von Teheran und Damaskus, dass die das tatsächlich schlucken. Sie stellen sich also auf der einen Seite hin und sagen, ich habe Sorge um die Stabilität. Und das ist so sauverlogen, weil sie auf der anderen Seite die sind, die die israelische Eskalation ins Recht setzen von Seiten Amerikas, auch mit den entsprechenden Waffen ausstatten oder auch Deutschlands, hatten wir gerade, ne, wenn es um die U-Boote geht. Und es ist klar, das Ganze hat etwas von einer sehr kalkulierten Loslassung des israelischen Freisetzung des israelischen Kriegswillens. Der ist zumindest mit der Kalkulation behaftet, dass eben Israel loszieht, seinen Krieg führt für sein Staatsgründungsprogramm und das zum Prüfstein auf die Unterordnungswilligkeit, auf die politische, zumindest auf das politische, das nehme ich hin, der arabischen Konkurrenzmächte gemacht wird. Sie lassen diesen Test zu, ob von diesen Gegenspielern eben mehr als Maulheldentum kommt. Und wenn nicht, dann ist diese Besorgnis, dass es einen Flächenbrand geben könnte, dann ist die natürlich erstmal gut vom Tisch. Und dann ist klar, die geopolitischen, geostrategischen Veränderungen, die sind dann ein neuer Besitzstand Israels und der Garantiemächte, die Israel sozusagen dazu befähigen, sich so in dieser Region aufzubauen.
Ja, dieses Verfahrensmuster wird auch jetzt wieder angewendet. Israel, durchaus aus eigenem freien Entschluss, prescht vor. Israel, das sich angeblich so sehr fürchten muss vor den Untaten aus Syrien oder aus dem Iran. Israel fordert genau diese Staaten, Syrien und Iran, total heraus, indem es die Hamas respektive die Hisbollah, die Verbündeten von Syrien und Iran, die auch als die politischen Mittel des politischen Einflusses von Syrien und Iran in der Gegend fungieren, indem Israel also sich anschickt, Hamas und Hisbollah endgültig auszuradieren. Das ist selbstverständlich die größte Herausforderung für die politischen Absichten, die man in Damaskus oder in Teheran verfolgt, die man sich bloß vorstellen kann. Nach der Seite hin ist es durchaus glaubwürdig und nicht getrübt oder so, wenn aus den Hauptstädten der Aufseher eine gewisse Besorgnis ertönt nach der Seite hin, ob die das wirklich schlucken, die von Israel herausgeforderten anderen Mächte, oder ob die zu eigenen Taten schreiten, zu unberechenbaren Taten womöglich, die man selber nicht bestellt hat und die man selber eventuell erst nochmal wieder unter Kontrolle nehmen und kriegen müsste und sich damit dann mal wieder mit diesen notorischen Quertreibern in Moskau oder in Peking auseinandersetzen müsste. Also das ist nach der Seite hin nicht getürkt. Andererseits, da hat der Frank ja auch wieder recht, diejenigen, die überhaupt Israel Einhalt gebieten könnten, eben Israels Hintermänner, die lassen es gewähren. Die lassen also gewissermaßen den praktischen Test zu, ob sich die von ihnen aufgebrachten Besorgnisse der Ausweitung bewahrheiten oder nicht. Die lassen den Test darauf zu, ob die gemeinten Adressaten der israelischen Provokation klein beigeben oder nicht. Für den Fall, dass sie klein beigeben, war die Besorgnis, sie würden dagegen halten, offensichtlich gegenstandslos, und schon ist ein neuer politischer, dann auch meistens in Diplomatie übersetzter Besitzstand in die Welt gesetzt, der das Kräfteverhältnis mal wieder zu unseren Gunsten verändert hat. Also dieses Verfahren ist momentan auch gerade mal wieder in der Anwendung. Wie es am Ende ausfällt, ob es zur Zufriedenheit ausfällt von Israel, von den USA oder auch meinetwegen von unserem lieben Mittelmonster, was mittlerweile von Frau Merkel und Herrn Steinmeier in diesen Fragen repräsentiert wird. Also ob es zur Zufriedenheit ausfällt, das entscheiden einerseits der Wagemut und die Risikobereitschaft dieser Mächte selber, sowie auf der anderen Seite die Adressaten dieser Taten in den Schurkenstaaten Syrien und Iran, Schurkenstaaten, die die USA seit einigen Jahren schon auf dieser Fahndungsliste führen. Ja, das haben sie natürlich wirklich nicht in der Hand, weder Israel noch die Aufseher, was in Damaskus oder in Teheran aus dieser Provokation geschlussfolgert wird. Es ist stattdessen hochinteressant zu beobachten, was die Nahostexperten, die politologischen Experten, die Friedensforscher und Konfliktforscher oder die einschlägigen Spiegelredakteure und so weiter, also solche Leute, solche Sachverständige, was die ganze Zeit schon dafür einschlägige Szenarien wälzen und in der Öffentlichkeit zum Besten geben und glaubhaft versichern, dass das die Überlegungen und Kalkulationen der zuständigen Politiker wären. Schon hochinteressant. Da sagt die eine Fraktion ungefähr so, wo man mit dem Iran jetzt gerade schon den Streit um dessen Atomprogramm hat und wo man selber diesen Streit um das Atomprogramm des Iran so weit aufgeheizt hat, dass es jetzt vor dem Weltsicherheitsrat aufmarschiert ist und Resolutionen vorliegen, die den Iran als Gefahr für den Weltfrieden rubrifizieren. Das berühmte oder berüchtigte Kapitel 7 der UNO-Charta ist damit gemeint. Also, wo man diesen Streit mit dem Iran jetzt gerade von unserer Seite schon so weit eskaliert hat, ist es da weise, ihn an der Hisbollah-Front noch weiter zu reizen? Oder, kontert die andere Fraktion von Sachverständigen, oder ist dann die Gelegenheit gerade günstig, dem Iran auch noch an einer anderen Front eine Niederlage zu verabreichen, wenn wir gerade schon so gut in Fahrt sind mit der Atomfront? Tja, da bin ich der Auffassung, Politiker, die sich mit solchen Berechnungen tragen und sich von solchen Fachleuten beraten lassen, die gehen zur besseren Durchsetzung ihrer globalen Aufsichtsinteressen ganz bewusst das Risiko ein, dass womöglich an der Nahostfront noch einiges mehr passiert und dass das einige Auswirkungen noch hat, die über die jetzigen hinausgehen, dass unsere lieben Familienväter, die gerade auftanken für die Urlaubsreise, sich den Benzinpreis nicht mehr leisten können. Es ist schon so, dass mit den gezielten Herausforderungen des Selbstbehauptungswillens des Iran oder auch mit der Herausforderung von dem, was der Iran als wichtige regionale Macht meint, unbedingt ausrichten können zu müssen, dass mit dem Austesten von solchen roten Linien, dass da noch so einiges aus dem Leim geht. Das ist ja noch eine vornehm vage Umschreibung dafür, was laut der Eigenauskunft der Zuständigen da riskiert wird. Aber bitte, wenn es wegen Auschwitz ist, wenn es wegen der guten Sache ist, was soll man da für Einwände haben können? Also bitte noch ein letztes Mal, weil das ist mir schon ein Anliegen, die verehrte Hörerschaft darauf hinzuweisen, fallt um Himmels Willen nicht auf den Auschwitz-Trick herein. Wenn einer sagt, wegen Auschwitz ist all das gut, wahr und schön, was Israel an Gewalttaten veranstaltet. Na gut, ich würde als erstes mal auf die Überlegung kommen, ob das wirklich ein befreiter Auschwitz-Insasse genauso gesehen hätte. Und ansonsten aber entnehme ich dieser Verwendungsweise von Auschwitz oder Holocaust, dem entnehme ich, dass jemand, der das verwendet, jede Kritik an Israel für moralisch unzulänglich erklären will, für moralisch verwerflich erklären will, dass solche Leute also von jeher schon ihren moralischen Frieden noch mit der dicksten Schandtat gemacht haben, wenn sie von Israel ausgeht. Tja, Terroristen bedrohen Israel. Das deckt in der Lesart wegen Auschwitz von vornherein alles ab, womit Israel seine Feinde terrorisiert. Also so jemand, der so denkt, der hat eh und je schon seinen Frieden gemacht, noch mit den dicksten Gewalttaten und steht dazu mit dem besten Gewissen. Lasst euch da bitte nicht drauf ein.